Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Predigtreihe im Gemeindehaus St. Heide, das hat ja schon eine richtige Tradition. Wir sind dann in der Regel irgendwann weit vor den Sommerferien in der Planung und überlegen, was machen wir. Und dann sagt einer aus dem Kreis der Prediger, ach, wir könnten doch mal sowas wie Berufe in der Bibel machen. Dann finden wir wieder einen ganz neuen Schlüssel zu Predigttexten, die vielleicht so vorher noch gar nicht gepredigt wurden. Und wenn man dann in der Vorbereitung davor steht, dann geht es einem manchmal so wie mir jetzt, wo ich gedacht habe, warum um alles in der Welt habe ich jetzt dieses Thema abbekommen? Und was ist dazu zu finden? Dazu findet man nämlich, wenn man es ein bisschen genau nimmt, eine einzige Bibelstelle, die etwas darüber sagt, was Paulus von Beruf war. Und die findet sich in der Apostelgeschichte, wo ja ganz viel von den Aposteln und eben auch von Paulus erzählt wird. Da ist Paulus nach Korinth gekommen. Er war zuvor in Athen, wo er sich mit den überschlauen Philosophen auseinandergesetzt hat und nicht so wirklich gut Fuß gefasst hat. Er geht also weiter auf seiner Missionsreise in die trubelige Hafenstadt Korinth. Und da heißt es im 18. Kapitel der Apostelgeschichte, danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Ja, und da fällt einmal im ganzen Neuen Testament dieses Wort Zeltmacher. Zeltmacher, Sienopoioi, die Mehrzahl, die Zeltmacher. Aquila und Priscilla, ein Handwerker-Ehepaar, die offensichtlich ja auch sehr mobil waren, denn sie waren, wenn man der Geschichte hier Glauben schenken darf, offensichtlich aufgrund eines kaiserlichen Dekretes aus Rom wegen ihres Glaubens, ihrer Gehörigkeit zum Volk Israel vertrieben worden. Aber sie konnten in Korinth anscheinend schnell Fuß fassen und dort eine Werkstatt aufbauen. Und nun kam noch einer hinzu, der viel unterwegs war und der dann offensichtlich das gleiche Handwerk auszuüben verstand. Alle weiteren Stellen, die zum Thema Arbeit oder überhaupt eigene Berufstätigkeit neben dem Beruf des Missionars gibt, die sind dann in der weiteren Geschichte des Paulus in verschiedenen Briefen zu lesen, eigentlich immer nur im Gespräch mit einer Gemeinde, wo er sich zum Beispiel erklärt, dass er der Gemeinde nie auf der Tasche gelegen hat, sondern dass er in der Lage war, durch seine Hände Arbeit, durch die Ausübung seines Berufes, nun eben halt ganz unabhängig als Missionar zu arbeiten. Und da könnte man ja jetzt auf den Gedanken kommen, ja wie, bei dem Paulus hat das geklappt, warum bezahlen wir denn unserem Pfarrer überhaupt ein Gehalt? Da wäre ich ja jetzt echt in der Zwickmühle. Aber der Paulus hat das zum Glück auch den Gemeinden gegenüber durchaus zurechtgestellt. Er hat nämlich zum Beispiel an dem Brief in den Korinthern es so formuliert, was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Das heißt also, es war ein Recht da, wenn einer das Predigen ausübte, wenn er das Evangelium den Menschen weitergab, durfte er erwarten, dass man auch für seinen Unterhalt sorgte, weil er in der Regel nichts anderes machte. Paulus hat anscheinend darauf geachtet, dass er dennoch ohne Bezahlung in der Regel jedenfalls das Evangelium verkündet hat. So hat er gesagt, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. So in der Apostelgeschichte zu lesen. Oder er betont oft auch, dass er eben halt sich wirklich abgemüht hat. Und wir mühten uns ab mit unseren Händen Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man hört da heraus, dass der Paulus oft auch in Konflikten stand und in so einer Art der Rechtfertigung gegenüber den anderen Menschen dann auch gesagt hat, ja, ihr könnt ja viel Schlechtes über mich sagen, aber ich habe mich nicht aushalten lassen und auch nicht in irgendeiner Weise profitiert. Er sagt zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Und dann heißt es auch noch mal ein bisschen später im ersten Timotheusbrief, denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt, denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, also auch hier wird wieder angesprochen, eigentlich hätten sie ihn ja versorgen müssen. Nicht, dass wir dazu das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Man ist vielleicht auch ein bisschen an eine ganz besondere Form des Priestertums erinnert, an die Arbeiterpriester, die es in der Zeit auch nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere in Frankreich gegeben hat. Es hat ja immer schon ein schwieriges Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Frankreich gegeben. Man war sehr voneinander getrennt. Die katholische Kirche in Frankreich ist eher ärmer, nicht so reich wie die deutsche katholische Kirche. Und dann kam auch so der Gedanke, man muss sich tatsächlich von allem auch seitens der Kirche unabhängig machen vom Staat. Und Priester haben angefangen, in Fabriken zu arbeiten, Geld zu verdienen und gleichzeitig damit aber auch dieser arbeitenden Bevölkerung, die die Kirche zu verlieren drohte, nahe zu sein. Also sich den Menschen im Leben sehr gemein zu machen. Das hat Paulus sicher auch gekonnt. Er war einer, der unterwegs war und dann auch allüberall seinen Beruf ausübte. Zeltmacher war er also. Zelte wurden in der Regel aus Stoffen hergestellt, die eine besondere Konsistenz haben mussten. Deswegen wurden zur Zeit des Paulus Zeltbahnen aus einem besonders langen Ziegenhaar gewebt. Und ein besonders hochwertiger Stoff wurde in Zilizien im heutigen Anatolien hergestellt. Die Römer sagten Zilizium dazu, Und ein wichtiges Zentrum der Herstellung von diesem besonderen wasserdichten Stoff war die Stadt Tarsus. Tarsus, die Geburtsstadt von Paulus. Der Zeltstoff, wofür wurde der benötigt? Nun, man denkt vielleicht zuerst bei biblischen Geschichten an die Beduinen, die in Zelten lebten, aber das Beduinenwesen war eigentlich gar nicht mehr so aktuell. Die Menschen waren schon längst in Städten sesshaft geworden und in Dörfern. Aber jetzt gab es für viele andere Dinge Nötigkeit dieser Zelte. Der Zeltstoff wurde zum Beispiel in ganz besonders großer Menge vom römischen Militär benutzt. Soldaten lebten oft in Zelten. Und es gab darüber hinaus natürlich auch Zelte, die als Vordächer von Häusern genutzt wurden oder als Bedachungen für Marktstände. All das waren Anlässe, einen Zeltstoff herzustellen. Für den Beruf des Zeltmachers ist eine ganz große Bandbreite an Tätigkeiten denkbar. Sie reicht zum Beispiel von der Arbeit am Webstuhl, um die Zeltbahnen überhaupt herzustellen, über das Nähen und Zurechtschneidern von Zelten für Soldaten oder eben halt für andere Dinge wie Sonnenschutz oder Marktstände. Und es ist denkbar, dass man auch sogar die Gestänge für Zelte als Zeltmacher mitliefern musste. Wir hören also einmal, dass Paulus von Athen kommend in Korinth sich einer kleinen Zeltmacherwerkstatt anschließt, der von Aquila und Priscilla. Da kommt einer und sagt, ich möchte für eine Weile hier bleiben und unterwegs Geld verdienen. Das kennen wir heute auch. Jugendliche gehen nach Neuseeland oder Australien und machen Work and Travel. Und der Paulus, der war genauso ein Prototyp für diese Form von Work and Travel. Immer wieder für die nächste Station genug Geld in der Tasche haben. Und auf die Art und Weise war er als Missionar mit leichtem Gepäck unterwegs. Vielleicht hat er sogar mal ein Zelt mitgenommen. Wer war eigentlich dieser Paulus? Ich möchte nun ein bisschen von dem erzählen, was wir aus den unterschiedlichsten Bibelstellen von seinem Leben weiß. Man muss sagen, soweit man es weiß. Denn keiner von denen, die mit ihm unterwegs waren, leben heute noch. Und die Ausleger der Bibel sind ja manchmal auch ein bisschen uneins. Wir können so annehmen, dass ungefähr um 10 nach Christus, also nach Christi Geburt, Paulus als Sohn einer orthodoxen jüdischen Familie in der Stadt Tarsus in Kleinasien geboren wurde. Schon der Vater von Paulus hatte das römische Bürgerrecht und von ihm ererbte er auch das Bürgerrecht, sich Römer nennen zu dürfen. Der Evangelist Lukas, der ungefähr um 80 bis 85 nach Christus am Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte geschrieben hat, überliefert den Paulus zunächst mit dem jüdischen Vornamen Saulus, der sich von Saul, dem ersten König Israels, ableitet. Die Familie des Paulus geht als jüdische Familie auf den Stamm Benjamin zurück, dem kleinsten der 12 Stämme Israels. Darauf spielt auch der Name des Paulos an, denn im Griechischen heißt das eigentlich der kleine Paul. Also so wie der kleine Benjamin als Stamm der Israeliten, so ist jetzt der Paulus der kleine Paul. Paulus ist letztendlich, so wie wir ihn meistens heute nennen, die lateinische Form dieses Paulos, griechisch. Er erhält bereits frühzeitig eine Ausbildung als Torahlehrer. Die Tora bildet ja den Hauptteil der hebräischen Bibel. Und er geht nach Jerusalem, um sich dort von einem besonderen Rabbiner, nämlich Gamaliel dem Ersten, unterrichten zu lassen. Er erlernt gleichzeitig aber neben den Schriften auch ein richtiges Handwerk. Das war ganz typisch damals für Juden. Anschließend wird er nach seinen Studien der Tora zu einem Pharisäer, einem Vertreter einer besonderen theologischen Schule, und er wird für die jüdische Gemeinde als Pharisäer tätig. Wir kennen die Pharisäer meistens nur aus den Evangelien als Gegenspieler von Jesus, die mit ihm Wortgefechte ausführen. Nach der Kreuzigung Jesu und dem Auftreten der ersten Christen ist Paulus als ein besonders gesetzestreuer Jude an deren Überwachung und Verfolgung beteiligt. Denn jüdische Gemeinden haben damals mit den Römern insofern paktiert, als dass sie diese merkwürdige Sekte, um die es einigen Streit gab, nämlich die Christen, versuchten, in Schach zu halten. Und die Römer waren im Grunde genommen immer nur daran interessiert, dass alles ruhig im Staate war. Und deswegen waren sie immer auf der Seite derer, die dafür sorgten, dass es kein Gerede gab, das in irgendeiner Weise staatsgefährdend war. Laut Lukas hat er Paulus auch die Aufsicht über die Steinigung des Stephanus gehabt, dem ersten christlichen Märtyrer. Stephanus war einer der 7 Diakone der Jerusalemer Urgemeinde. Nun hat sich Paulus, wie es die Bibel erzählt, ein Schriftstück von der jüdischen Gemeinde geholt, und zwar vom Hohen Rat, dass er Christen verfolgen dürfe. Er macht sich deswegen auch auf dem Weg nach Damaskus, wo es eine christliche Gemeinde gibt. Und auf dem Weg dorthin hat Paulus eine Vision des auferstandenen Jesus Christus. Da umstrahlt ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Paulus stürzt geblendet zu Boden und er hört, wie eine Stimme sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Paulus fragt: Wer bist du, Herr? Und dann kommt die Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und im Fortgang dieser Geschichte bekehrt sich Paulus zum Christentum und fühlt sich schließlich von Gott berufen, Apostel für die Völker zu werden. Er ist sozusagen ein Nachgeborener. Er gehört nicht zu den ersten großen 12 Aposteln, aber er versteht sich in seinem Ansinnen und in dem, was er jetzt machen will, wie ein Apostel. Für 15 Tage besucht er auch nochmal die Gemeinde in Jerusalem. Paulus und der aus Zypern stammende Barnabas unterstützen die Jerusalemer Urgemeinde dann schließlich auch durch eine Geldspende, die sie aus Antiochia bekommen, das damals zu Zypern gehörte. Die Verbindung der Urgemeinde mit den späteren Missionsgemeinden war auch immer ein etwas schwieriges Verhältnis, aber die Tatsache, dass dann die neuen, die frischen Gemeinden, die aus Heiden kamen, an die Jerusalemer Urgemeinde dachten und sie unterstützten und ihnen Geld schickten, das glättete dann schließlich auch die Wogen unter den Christen. Eine erste Missionsreise führte Paulus nach Zypern, durch den Süden von Kleinasien, der heutigen Türkei, und setzt sich dort verstärkt für die Gründung christlicher Gemeinden ein. Ungefähr um das Jahr 48 gibt es in Jerusalem ein Apostelkonzil, und hier geht es auch um eine Auseinandersetzung mit Petrus, dem Vorsteher der Jerusalemer Gemeinde. Schließlich aber setzt Paulus die Zustimmung der anderen Apostel durch, dass er weiter als Missionar arbeiten darf und zur Verbreitung des Glaubens beiträgt. Wahrscheinlich in Korinth hat Paulus den ersten Brief an die Thessalonicher verfasst. Dieser Brief gehört wohl zu den ältesten erhaltenen Schriften im Neuen Testament, die Zeugen sind von einem erwachenden Christentum. Paulus verkündet der jungen Gemeinde die Wiederkunft Christi und den Anfang des Reiches Gottes im Hier und Jetzt. Dann kommt Paulus auch nach Athen. Auf seiner zweiten Missionsreise reist er zusammen mit Timotheus und Silas und anderen durch Griechenland. In Athen diskutiert er mit den Anhängern der Stoa, der von Zenon gegründeten Philosophenschule. Einige Zeit hält sich Paulus auch in der reichen, aber auch von sozialen Spannungen geprägten Hafenstadt Korinth auf. Die Korintherbriefe thematisieren zum Beispiel die Fragen, wie man das Abendmahl feiern sollte, und man kann an diesen Fragen letztlich ablesen, welche sozialen Spannungen es da gab, wie reiche Leute in der Gemeinde sehr sorglos damit umgingen, dass Arme in der Gemeinde zu kurz kamen. Und Paulus sagt, ihr könnt keine Gottesdienste feiern und kein Abendmahl feiern, wenn das nicht geregelt ist. Ihr könnt euch nicht satt essen und singen und dann kommen die Sklaven nach der Arbeit endlich nach Hause und merken, es ist schon gegessen worden und sollen mit knurrendem Magen mit euch den Gottesdienst zu Ende feiern. So geht es nicht. An die christliche Gemeinde in Korinth verfasst Paulus zwei Briefe. Im Galaterbrief wendet er sich an die Bewohner der Provinz Galatien, in der Gegend heute um Ankara. Paulus formuliert dort auch zunächst ein erstes Mal seine Rechtfertigungslehre und kreist um die Gedanken, wie sich der Mensch von seinen Sünden befreien kann. Bei einer dritten Missionsreise durch Kleinasien reist er auch in die Hafenstadt Ephesus. Auch da gibt es einen Ephesusbrief. Und in seinem Brief, den er an die Römer schickt, führt Paulus die Rechtfertigungslehre noch einmal weiter aus. Er sagt, die Menschen sind alle schuldig und für ihre Sünden vor Gott verantwortlich. Gott richtet über den Menschen, aber Erlösung von den Sünden kann der Mensch nur durch den Glauben an die Auferstehung von Jesus Christus erlangen. Das, was Paulus da im Römerbrief geschrieben hat, hat schließlich auch für Martin Luther in seinem Ringen um die Frage, wie werde ich mit Gott auskommen, wie kann ich einen gerechten Gott bekommen, da findet Luther seinen theologischen Durchbruch, indem er sozusagen von Paulus den Anschub bekommt, zu merken, nicht ich mit meinen Werken schaffe es, zu Gott zu kommen, sondern Gott kommt zu mir. Schließlich, es wird ungefähr so um das Jahr 60 sein, tritt Paulus noch einmal eine Reise nach Jerusalem an und wird dort in einen heftigen Streit verwickelt, der fast zu einem Lynchmord führt. Und um ihn vor diesem Lynchen zu bewahren, wird er von den römischen Soldaten verhaftet und zu seinem eigenen Schutz ins Gefängnis nach Caesarea gebracht, einer Hafenstadt in Palästina. Es soll über ihn der Prozess gemacht werden. Aber jetzt führt Paulus noch einmal an, dass er ja römischer Bürger ist und er möchte seine Sache vor keinem Geringerem als dem Kaiser vorbringen. Und er beharrt darauf, dass er seinen Prozess nicht in Caesarea, sondern in Rom selbst bekommt. Und dem gibt man sogar nach. Man bringt Paulus auf ein Schiff, das nach Rom fahren soll. Aber auf der Fahrt über das Mittelmeer erleidet Paulus Schiffbruch. Und er berichtet davon, wie das Boot führerlos über das Wasser treibt und wie sie sich lange Zeit mit den Matrosen herumschlagen und überlegen, ob wir noch mal ans Land kommen. Und als sie dann schließlich ans Land kommen, sind sie auf einer Insel. Wahrscheinlich auf einer Insel im Adriatischen Meer. Es wird zwar in der Bibel gesagt auf Malta, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Da wären sie schon sehr, sehr weit abgekommen. Jedenfalls überwintern die gestrandeten Matrosen gemeinsam mit dem Gefangenen Paulus auf dieser Insel, bevor es dann im nächsten Frühjahr bei ruhigerem Seegang weitergeht nach Rom. In Rom wird Paulus auch in Haft genommen, aber in einer Art Hausarrest. Er bekommt eine Bewachung, einen Soldaten. Er darf sein Haus nicht verlassen oder seine Unterkunft. Aber Menschen dürfen zu ihm kommen, ihn besuchen. Und er hat auch die Gelegenheit, über Briefe nach außen zu wirken. So kann man wohl annehmen, dass er auch in Rom Briefe an die Philipper, Epheser und Kolosser geschrieben hat oder zumindest Teile davon. Höchstwahrscheinlich war es dann so, dass er während der Christenverfolgung unter Kaiser Nero schließlich hingerichtet wird. Weil er römischer Bürger ist, wird ihm das Schlimmste, eine Kreuzigung, erspart und er wird wohl mit dem Schwert hingerichtet. Seine Lehre, die vor allem in seinen Briefen überliefert ist, macht ihn quasi unsterblich. Sie gehört zum Kanon des Neuen Testamentes dazu, so wichtig wie die Berichte der Evangelien. Paulus, der Zeltmacher. Das Zelt ist ein Symbol für das Unterwegssein des Paulus, für seine missionarische Tätigkeit mit leichtem Gepäck und mit eigenen Einkünften. Aber das Zelt ist ja auch schon im Alten Testament ein sehr großes Symbol gewesen. Denken wir nur daran, wie das Allerheiligste des jüdischen Volkes aufbewahrt wurde. Es gibt im Alten Testament genaue Beschreibungen, wie die sogenannte Stiftshütte zu erstellen war, die das Allerheiligste, nämlich die Lade mit den 10 Geboten, schützte. Und auch die Lade mit den 10 Geboten war ein mobiles Gerät. Man konnte sie tragen und mit sich führen dahin, wo man Gottes Beistand brauchte. Und das schützende Zelt war die Stiftshütte. In der deutschen Übersetzung im Alten Testament wird davon geredet, dass es große Teppichbahnen sind, die aus, man höre, Ziegenhaar gewebt wurden. Also genau das gleiche Material, mit dem Paulus arbeitete. Und es wird dann berichtet, wie diese Dinge alle zusammengefügt werden, welche Stangen zu nehmen sind und. Es ist die Anleitung für ein großes Zelt, wenn wir den Bauplan der Stiftshütte durchlesen. Und vielleicht ist so ein Zelt auch noch immer ein gutes Symbol für das Unterwegssein von Kirche. Wenn Sie in unsere Schwestergemeinde zur Heilig-Geist-Kirche gehen, dann sehen Sie da eine Art Zelt. Die grünen Zeltstangen und das grüne Gestänge oben drüber, wir haben das gleiche in Grau, die haben das gleiche in Grün. Dann sieht man, dass diese Konstruktion wirklich die ganze Kirche trägt. Und ich habe einmal ein Bild gesehen, ein Foto, das von der Heilig-Geist-Kirche gemacht wurde, als sie noch im Bau war und noch kein Dach hatte. Da gab es zunächst nur die große Betonwand, die man sozusagen, wenn man in der Kirche sitzt, im Rücken hat. Und dann waren da diese Streben und dieses Netz von den Stangen darüber. Und das sah wirklich aus wie ein Zelt unter freiem Himmel, wo die Zeltplane noch fehlt. Ein bisschen davon haben wir hier auch. Auch das ist nicht nur eine Verzierung, sondern das, was wir hier oben haben an Gestänge, das trägt unser Dach. Es sind sozusagen die Zeltstangen für unser Gemeindehaus. Insofern haben auch wir das ein bisschen übernommen, eine Architektur des Unterwegsseins. Und das, finde ich, steht uns gut an. Wir brauchen keine Paläste, keine Dome, es reicht ein bisschen was für auf dem Weg. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, denn unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen, unsere Sinne in Jesus Christus. Amen.